Kapitel 12. Alices Aussage. »Hier«, rief Alice und vergaß in der momentanen Aufregung völlig, wie groß sie in den letzten paar Minuten geworden war, und sie sprang in solcher Hast auf, dass sie mit dem Rockzipfel die Geschworenenbank umkippte und die Geschworenen auf die Köpfe der Menge purzeln ließ, und dort zappelten sie herum und erinnerten Alice stark an das Goldfischglas, das sie vor einer Woche versehentlich umgeworfen hatte. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief sie in großer Bestürzung und begann, sie so schnell sie konnte, wieder aufzuheben, denn der Unfall der Goldfische ging ihr nicht aus dem Kopf und sie hatte die vage Vorstellung, sie müssten sofort eingesammelt und zurück in die Geschworenenbank gesetzt werden, sonst würden sie sterben.
»Die Verhandlung kann nicht fortgesetzt werden«, sagte der König mit sehr ernster Stimme, »ehe alle Geschworenen wieder auf ihren richtigen Plätzen sitzen. Alle«, wiederholte er mit großem Nachdruck und sah Alice dabei streng an. Alice blickte auf die Geschworenenbank und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse mit dem Kopf nach unten hingesetzt hatte, und das arme kleine Ding schwenkte seinen Schwanz traurig hin und her und war völlig unfähig, sich zu bewegen. Sie nahm sie gleich wieder heraus und setzte sie richtig hin. »Nicht, dass es viel bedeutet«, sagte sie sich, »ich glaube, sie nützt der Verhandlung in der einen Stellung ebenso viel wie in der anderen.« Sobald sich die Geschworenen ein wenig von ihrem Schreck erholt hatten und ihre Tafeln und Griffel gefunden und ihnen ausgehändigt worden waren, machten sie sich sehr emsig daran, eine Geschichte des Unfalls zu schreiben, nur die Eidechse schien zu mitgenommen zu sein, um irgendetwas anderes zu tun, als mit offenem Mund dazusitzen und an die Decke zu glotzen. »Weißt du was von dieser Angelegenheit?« sagte der König zu Alice.
»Nichts«, sagte Alice.
»Überhaupt nichts«, insistierte der König.
»Überhaupt nichts«, sagte Alice.
»Das ist sehr wichtig«, sagte der König an die Geschworenen gewandt. Sie fingen gerade an, dies auf ihre Tafeln zu schreiben, als das weiße Kaninchen unterbrach.
»Unwichtig, meinen Eure Majestät natürlich«, sagte es sehr respektvoll, runzelte dabei aber die Stirn und schnitt dem König Grimassen.
»Unwichtig, meinte ich natürlich«, sagte der König hastig und fuhr fort, leise vor sich hin zu sagen, »wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig«, als probiere er aus, welches Wort besser klinge. Einige der Geschworenen schrieben »wichtig« nieder und andere »unwichtig«. Alice konnte es sehen, weil sie nahe genug bei ihnen stand, um ihre Tafeln zu überblicken.
»Aber es spielt nicht die geringste Rolle«, dachte sie sich.
In diesem Moment rief der König, der eine Weile eifrig in seinem Notizblock geschrieben hatte, »Ruhe«, und las aus seinem Buch vor. »Vorschrift Nummer 42. Alle Personen, die höher als einen Kilometer sind, müssen den Gerichtssaal verlassen.« Alle sahen Alice an.
»Ich bin keinen Kilometer hoch«, sagte Alice.
»Doch«, sagte der König.
»Fast 2 Kilometer hoch«, fügte die Königin hinzu.
»Ich werde auf gar keinen Fall gehen«, sagte Alice. »Außerdem ist das keine reguläre Vorschrift. Ihr habt sie eben erst erfunden.«
»Das ist die älteste Vorschrift in dem Buch«, sagte der König.
»Dann sollte sie die Nummer 1 haben«, sagte Alice.
Der König wurde bleich und schloss hastig sein Notizbuch. »Fällt euer Urteil«, sagte er mit leiser, zitternder Stimme zu den Geschworenen.
»Bitte, Majestät, es liegt noch ein Beweisstück vor«, sagte das weiße Kaninchen, indem es in großer Eile aufsprang. »Dieses Schriftstück ist gerade gefunden worden.«
»Was steht drin?«
fragte die Königin.
»Ich habe es noch nicht geöffnet«, sagte das weiße Kaninchen, »aber es scheint ein Brief zu sein, geschrieben von dem Gefangenen an irgendjemand.«
»Das muss er wohl«, sagte der König, »wenn er nicht an niemand geschrieben wurde, was ja nicht gerade üblich ist.«
»An wen ist er gerichtet?«
sagte einer der Geschworenen.
Er ist gar nicht gerichtet«, sagte das weiße Kaninchen. »Da ist nämlich nichts außen drauf geschrieben.«
Während es sprach, entfaltete es das Schriftstück und fügte hinzu, »Jetzt ist es doch kein Brief, es ist eine Reihe von Versen.«
»In der Handschrift des Gefangenen?«
fragte ein anderer Geschworener.
»Nein, eben nicht«, sagte das weiße Kaninchen, »und das ist das Seltsamste daran.«
Alle Geschworenen sahen verwirrt aus.
»Er muss die Handschrift eines anderen nachgemacht haben«, sagte der König.
Die Miene der Geschworenen hellte sich wieder auf.
»Bitte, Majestät«, sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben und man kann es mir auch nicht nachweisen. Es steht kein Name darunter.«
»Wenn du es nicht unterschrieben hast«, sagte der König, »macht das die Sache nur schlimmer. Du musst irgendetwas im Schilde geführt haben, sonst hättest du mit deinem Namen unterschrieben wie ein ehrlicher Mann.«
Dafür gab es allgemeinen Applaus. Es war die erste wirklich kluge Bemerkung, die der König an diesem Tage gemacht hatte.
»Das beweist natürlich seine Schuld«, sagte die Königin. »Also herunter mit!«
»Das beweist überhaupt nichts dergleichen«, sagte Alice. »Ihr wisst ja noch nicht einmal, was darin steht.«
»Lies es vor«, sagte der König.
Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf.
»Bitte, Eure Majestät, wo soll ich anfangen?«
fragte es.
»Fang an beim Anfang«, sagte der König ernst. »Dann fahre fort, bis du zum Schluss kommst, dann hör auf.«
Es herrschte Totenstille im Gerichtssaal, während das weiße Kaninchen diese Verse vorlas.
»Man sagte, du gingst zu ihr hin und gabst ihm den Bericht. Sie lobte meinen stolzen Sinn, doch schwimmen könnt ich nicht. Er meldete, ich sei noch hier, wir wissen, es trifft zu. Was würde aber denn aus ihr, wenn sie gibt keine Ruh? Zwei gab man ihm, eins gab ich ihr, du gabst uns drei und mehr, sie kehrten dann zurück zu dir und ich vermiss sie sehr. Wenn ich die Sache, wie es heißt, man uns verwickelt hat, traut er dir, dass du sie befreist und alles geht dann glatt. Ihr Anfall war noch nicht vorbei, da kam mir der Verdacht, du seist es wohl, der da uns zwei die Schwierigkeiten macht. Verbirg vor ihm, dass sie allein Gefallen daran fand, denn dies muss ein Geheimnis sein, nur dir und mir bekannt.«
»Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bisher hörten«, sagte der König händereibend. »Jetzt sollen die Geschworenen...«
»Wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagte Alice, sie war in den letzten paar Minuten so groß geworden, dass sie überhaupt keine Angst hatte, ihn zu unterbrechen, »kriegt er von mir einen Groschen. Ich glaube nicht, dass auch nur eine Spur von Sinn darin ist.«
Alle Geschworenen schrieben auf ihre Tafeln. »Sie glaubt nicht, dass auch nur eine Spur von Sinn darin ist.« Aber keiner von ihnen versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »erspart uns das viel Mühe, weil wir nämlich keinen zu suchen brauchen. Und doch...« »Ich weiß nicht«, fuhr er fort, indem er die Verse auf seinen Knien ausbreitete und sie mit einem Auge überlas. »Ich glaube doch, einigen Sinn in ihnen zu entdecken. Schwimmen könnt ich nicht. Du kannst nicht schwimmen, stimmt's?« fügte er an den Buben gewandt hinzu.
Der Bube schüttelte betrübt den Kopf.
»Sehe ich so aus«, sagte er, was er freilich nicht tat, da er ganz aus Pappe war. »So weit, so gut«, sagte der König, und er fuhr fort, die Verse vor sich hin murmelnd. »Wir wissen, es trifft zu, das sind natürlich die Geschworenen. Was würde aber dann aus dir, ja was wohl, wenn sie gibt keine Ruh, das muss die Königin sein. Zwei gab man ihm, eins gab ich ihr. Aha, das muss es nämlich sein, was er mit den Törtchen gemacht hat. Aber es geht weiter. Sie kehrten dann zurück zu dir.« »Ja, das sind sie ja auch«, sagte der König triumphierend und deutete auf die Törtchen. »Nichts kann klarer sein als das. Dann wieder, ihr Anfall war noch nicht vorbei. Ich glaube, meine Liebe, du hattest niemals Anfälle«, sagte er zu der Königin.
»Niemals«,
rief die Königin wütend und warf, während sie sprach, ein Tintenfass nach der Eidechse. Der unglückliche kleine Bill hatte aufgehört, mit einem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, als er merkte, dass er keine Spur hinterließ, aber jetzt fing er hastig wieder an, indem er die Tinte, die von seinem Gesicht tropfte, benutzte, solange sie vorhielt. »Also hatte der Verfasser seltsame Einfälle«, sagte der König und blickte lächelnd im Saal umher. Es herrschte Totenstille. »Das ist ein Wortspiel«, fügte der König ungehalten hinzu, und alle lachten. »Die Geschworenen sollen ihr Urteil fällen«, sagte der König zum vielleicht 20. Mal an diesem Tag.
»Nein, nein«, sagte die Königin, »erst die Strafe, dann das Urteil.«
»So ein Quatsch«, sagte Alice laut. »Was für eine Idee, die Strafe zuerst!«
»Halt deinen Mund«, sagte die Königin und lief rot an.
»Ich denke nicht daran«, sagte Alice.
»Herunter mit ihrem Kopf«, rief die Königin so laut sie konnte.
Niemand rührte sich.
»Wer hat denn Angst vor euch?«,
sagte Alice. Sie hatte jetzt ihre volle Größe erreicht.
»Ihr seid nichts als ein Packen Spielkarten!«
Daraufhin erhob sich der ganze Packen in die Luft und kam auf sie heruntergeflogen. Sie stieß halb ängstlich und halb ärgerlich einen kleinen Schrei aus und versuchte, die Karten wegzuschlagen, und sie fand sich am Ufer wieder mit dem Kopf im Schoß ihrer Schwester liegend, die ihr sanft ein paar verdorrte Blätter, die von den Bäumen heruntergeflattert waren, aus dem Gesicht strich.
»Wach auf, Alice, Liebes«, sagte ihre Schwester. »Wie lange du geschlafen hast!« »Oh, ich hatte solch einen merkwürdigen Traum«, sagte Alice.
Und sie erzählte, soweit sie sich erinnern konnte, ihrer Schwester alle diese seltsamen Abenteuer, die ihr gerade gehört habt. Und als sie damit fertig war, küsste ihre Schwester sie und sagte,
»Es war gewiss ein merkwürdiger Traum, Liebes, aber jetzt lauf nach Hause zum Tee, es wird spät.«
So stand Alice auf und rannte davon, wobei sie dachte, und völlig zu Recht, was für ein wundervoller Traum es gewesen war. Aber ihre Schwester saß still da, so wie Alice sie verlassen hatte, stützte den Kopf in die Hand, betrachtete die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und an alle ihre wundersamen Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen begann. Und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice. Noch einmal umklammerten die Händchen ihr Knie und die hellen, munteren Augen blickten zu ihr hoch. Sie konnte sogar ihre Stimme hören und den seltsamen kleinen Ruck ihres Kopfes sehen, mit dem sie das widerspenstige Haar zurückhielt, das ihr immer in die Augen fallen wollte. Und während sie noch lauschte oder zu lauschen schien, belebte sich die ganze Umgebung um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus dem Traum ihrer kleinen Schwester. Das lange Gras raschelte zu ihren Füßen, als das weiße Kaninchen vorübereilte. Die ängstliche Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Tassen hören, als der Märzhase und seine Freunde ihre niemals endende Teestunde abhielten und die schrille Stimme der Königin, die die Hinrichtung ihrer unglücklichen Gäste befahl. Noch einmal nieste das Babyschwein auf den Knien der Herzogin, während Teller und Schüsseln um es herum zerschellten. Noch einmal erfüllten der Schrei des Greifen, das Quietschen des Griffels der Eidechse, das Keuchen der unterbundenen Meerschweinchen die Luft, vermengt mit dem fernen Schluchzen der falschen Suppenschildkröte. So saß sie da, mit geschlossenen Augen und glaubte halb selbst im Wunderland zu sein, obwohl sie wusste, dass sie nur die Augen zu öffnen brauchte und alles würde sich in die langweilige Realität verwandeln. Das Gras würde nur im Wind rascheln und der Teich sich durch das Schaukeln des Schilfs kräuseln. Die klappernden Teetassen würden zu klimpernden Schafsglocken und die schrillen Schreie der Königin zur Stimme des Hütejungen. Und das Niesen des Babys, der Schrei des Greifen und alle die anderen seltsamen Geräusche würden, sie wusste es, sich als der verworrene Lärm auf dem lebhaften Bauernhof entpuppen, während das Brüllen des Viehs in der Ferne an die Stelle des schweren Schluchzens der falschen Suppenschildkröte träte. Zuletzt malte sie sich aus, wie dieselbe kleine Schwester späterhin eine erwachsene Frau sein und wie sie sich, all ihre reiferen Jahre hindurch, das einfache und liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren würde. Und wie sie andere kleine Kinder um sich scharen und mit mancher seltsamen Geschichte deren Augen hell und munter machen würde, vielleicht sogar mit dem Traum vom Wunderland, der so weit zurückläge, und wie sie mit allen ihren kleinen Sorgen fühlen und Vergnügen an ihren kleinen Freuden finden würde, sich an ihre eigene Kindheit erinnernd und an die glücklichen Sommertage.